Halbwissen hoch 2, der Podcast. Das Spezial.
Stümperei hoch 3.
Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Es ist wieder mal an der Zeit für einen bewegenden Podcast. Es ist 5 nach 21 Uhr. Mein Sekundenzeiger lässt sich nicht aufhalten. Wir haben Gäste, einen Gast, nicht nur den Peach. Hallo Peach.
Ahoi Stefan. Hallöchen.
Hallo Lars.
Guten Abend.
Guten Abend. Der Lars ist uns zugeschalten aus einer fernen großen Stadt. Wir sagen nicht wo, aber aus einer fernen großen Stadt ist er uns zugeschalten und will uns heute unterstützen.
Das ist fantastisch, Leute. Und wir haben uns ein ganz besonderes Thema ausgedacht, weil wenn man schon zu dritt spricht, was ja unser Nebenhobby in unserem Podcast ist, es zu dritt zu sprechen. Aber mit Lars haben wir noch nicht gesprochen. Aber wir haben etwas gefunden, über das man reden muss.
Ja, was sehr Elementares, also eigentlich was Essentielles, eigentlich was uns alle betreffen sollte, finde ich.
Ein galaktisches Thema quasi, ein allumfassendes Thema.
Genau, weil ich bin auch zugeschaltet aus einer weit, weit entfernten Galaxie, um mal zu zitieren und einzuleiten. Also ich würde mit euch beiden heute gerne über das Thema ALF sprechen.
Sehr gut. Längst überfällig, Stefan. Also. Wie geht's los? Wer legt los? Wer fängt irgendwie an? Oder soll ich anfangen?
Nee, Peach, ich fange jetzt an, weil ich war nämlich so frei und habe mir gedacht, na Mensch, das ist ja alles schon jetzt eine Weile her, seitdem ich ALF das letzte Mal komplett durchgesuchtet habe. Nicht so lange her, aber lang genug. Und also habe ich mir in Vorbereitung auf unsere Folge heute nochmal ein bisschen was angeschaut. Viel habe ich nicht geschafft, aber natürlich habe ich mir die erste Folge nochmal angeschaut.
Und die allererste.
Die nicht nur unheimlich dumpf klingt, auch das Bild noch sehr verwaschen aussieht. Mehr als bei der ersten Folge kann einem eigentlich gar nicht auffallen, wie sehr sich Sitcoms... Ist das eigentlich eine Sitcom? Ist ALF eine Sitcom?
Na klar, das ist eine Sitcom.
Das ist wirklich die klassische Sitcom. Also auch wenn sie nicht so klassisch Sitcom-mäßig gedreht wurde, also quasi ohne Publikum, was da rumsitzt und applaudiert und klatscht. Aber so vom Setting ist es eine klassische Sitcom, genau.
Definitiv, du hast ein gebautes Set, das ist wie so kammerstückartig alles, die Drehbücher geschrieben, dass alles irgendwie hauptsächlich in ein paar Räumen stattfindet. Dem Thema geschuldet mit diesem Außerirdischen, der kann ja eh nie raus. Das muss ja eh alles drin stattfinden. Und klar, auf einer Seite offen, die vierte Wand ist offen. Sitcom, na klar.
Naja, also mein Eindruck war, als ich jetzt reingeschaut habe, ich hatte also in allen drei, nee, vier Staffeln, die es gibt, habe ich immer mal so reingeschaut.
Hier sind sie, ja.
Das ist schon eher, ich finde, es ist wie ein Familiendrama, mit sehr viel Slapstick-Anteilen. ist euch das nie
ein
aufgefallen?
Familiendrama.
Nee, aber ich glaube, das ist auch der Reiz an der Serie, dass du halt dieses biedere Familiensetting hast, wo es eigentlich nur Probleme gibt, die so hanebüchen sind. Was gibt's heute Abend zum Essen? Oh, schon wieder Hackbraten. Und dann kommt da halt dieser Knalleffekt rein, in dem dieses kleine Zottelmonster da in die Garage stürzt. Und ich glaube, das ist halt auch das, was die Serie so sympathisch gemacht hat, dass da halt so ein Stück, ja, viele haben ja auch gesagt, ein Stück Anarchie da irgendwie durchs Garagendach gebrettert ist. Und ja, das finde ich halt eigentlich an der Serie das Bemerkenswerte, dass da halt diese zwei Welten so aufeinanderprallen. So dieses total biedere Vorstadt, beige.
Sozialarbeiter, zwei Kinder, lebt in der Vorstadt, ne? Ja, ja.
Stimmt, Willi ist Sozialarbeiter. Die Klischees, ne? Quasi, meinst du? Ja, ja. Aber das war auch, glaube ich, der Grund, warum meine Oma immer meinte, dass sie das überhaupt nicht mag und das nicht gut findet, dass ich das gucke, weil der ALF immer so frech ist.
Ja.
Ich glaube, meine Oma konnte sich sehr mit der Familie oder besonders mit Willi wahrscheinlich, der immer besorgt war, ne, wollte sich immer kümmern, hat sich sehr mit dem identifizieren können und fand das wahrscheinlich total grausam. Also es ist wirklich ganz schön unter der Gürtellinie, was der so raushaut und was der an Geld verschwendet, was der kaputt macht. Unfassbar.
Das ist auch, unter der Gürtellinie, das ist aber, also er überschreitet permanent Grenzen. Ich bin jetzt auch... nicht ganz so taktfest, aber die richtigen Freaks, die richtigen Nerds, wo ich mich auf keinen Fall dazu zähle, die können wahrscheinlich anhand der Gags, die ALF bringt, auch den Autoren nennen. Denn ich finde, es gibt Folgen, die sind, da geht's wirklich Schlag auf Schlag. Da kommst du aus dem Lachen wirklich nicht raus. Und manchmal plätschert's eher so dahin, oder?
Ja, ich finde auch, es gibt sehr unterschiedliche Folgen. Also es ist immer so ein bisschen Berg- und Talfahrt. Und ich finde auch, man sieht die Unterschiede zwischen den Staffeln so.
Auf jeden Fall, ja.
Gefühlt ist die zweite Staffel für mich so die gewesen, die wirklich am schrägsten und am anarchischsten war. Und bei der vierten wird es dann irgendwie schon sehr, ja, da kommt dann immer noch so eine Moral mit. Und das ist dann schon eher so...
Befehlmoral, mit diesem Kind auch noch, mit diesem Baby auf einmal. Ne?
Eric.
Ja, da hat man so ein bisschen diese Pfade der Rebellion verlassen. Und das ist dann alles schon so ein bisschen... ja, lehrstückhafter geworden. Da gibt es dann immer am Ende noch irgendwie mal so ein Fazit, was kann man denn anders machen und wie muss man sich denn verhalten. Und zwischendrin war das halt echt schon ganz schön, ja, da hat man schon ganz schön auf den Putz gehauen, finde ich.
Na, war das die zweite Staffel mit der Riesenkakerlake? Da erinnere ich mich noch dran, die Hörspielkassette.
Nee, das war in der ersten. Die erste hat schon, ich sag mal, schon klassisch gute Folgen. Also da war diese Kakerlaken-Folge, da war die Camping-Folge. Dann war die Folge, wo der diesen Ferrari kauft. Das sind ja alles ganz krasse Ereignisse. So, und die waren alle in der ersten Staffel. Also da hat die erste Staffel schon Qualität. Und gerade diese Camping-Folge, muss ich sagen, also da blägen die sich ja nur an, als sie dann in diesem Wald da sitzen, im Wohnmobil gefangen, weil es nur pisst. Diese Szene, der haut ja Alf wirklich mit jedem, was er sagt, beleidigt der Willi bis aufs Blut. Und das ist schon, also die finde ich schon richtig gut.
Das ist nicht rücksichtsvoll, das ist rücksichtslos. Und zack, da wird halt der Rasierschaum rumgesprüht und dann wird was runtergeworfen und wieder geklaut und rund. Also es ist unfassbar und ständig wird versucht, die Katze zu fressen. Und immer wieder versucht diese sehr biedere Frau sich immer zu echauffieren darüber und dann Willi, der natürlich immer super nervös wird bei allem und schwitzt die ganze Zeit und immer wird sein Scheckheft und seine Kreditkarte belastet. Und das ist so unglaublich, wenn man sich das im echten Leben vorstellt, was da eigentlich los ist.
Ja, vielleicht, das ist ja der Witz, vielleicht gibt es ja da draußen wirklich. Vielleicht gibt es ja irgendwo diesen Außerirdischen, der bei irgendeiner Familie lebt, verstehst du? Und die bringen ihre ganzen Ersparnisse und ihren ganzen Verdienst bringen die durch, nur weil der permanent irgendwas einstellt.
Aber ist Alf ja sehr reich, ne? Wir haben ja erfahren, dass er in seinem Raumschiff ja ganz wertvolle Rohstoffe hat, die aber auf seinem Planeten nicht
alle Leitungen aus Gold und die Toilette war aus Platin, genau.
Aber auf Melmark.
Schaum ist ganz viel wert. Ganz auf Melmark, genau.
Oder Kies.
Schaum.
Oder Wachs.
Wachs. Ich habe was vorbereitet. Und zwar, Lars kennt's. Ich muss ein bisschen ausholen. In meiner Schulzeit hatte ich einen Schulfreund, der war auch so ein Alf-Nerd. Und wir haben uns quasi nur in Zitaten unterhalten. Ja, also wir haben immer irgendwelche Sprüche rausgehauen und haben dann immer dahinter gesetzt, welche Folge. Und damit wusste der andere, ach, der spricht doch eine Alf-Folge an, verdammt, welche Folge war denn das? Und wir waren in der Tat so textfest und sicher, und das war ziemlich gut. Daraufhin habe ich, als wir dann in der Oberstufe waren, irgendwann mal eine Alf-Klausur aufgesetzt.
Oh Gott.
Und habe ihm die vorgelegt, Minus. Überraschenderweise. Genau, und dann Lars im Studium kennengelernt und habe ihm die gleiche Klausur vorgesetzt und er war begeistert davon und hat, das wollte ich gerade fragen, eine 2- war es nur.
Ich hatte 10 Punkte, genau, 10 Punkte nach...
Das war echt, okay.
Unvorbereitet.
Na, wie auch immer. Ich habe was Neues aufgesetzt heute. Ich hätte hier 12 Fragen vorbereitet für euch. So in so 3 Blöcken, 4 Blöcken, sage ich mal. Immer 3 Fragen. Die kann man immer mal, die würde ich euch jetzt stellen. Ich führe hier nebenbei Punkte und am Ende kriegt jeder von euch eine Note.
Wie mich jetzt, als ob du irgendwie mich auf dem Marktplatz mir die Hose runtergezogen hättest und jetzt gesagt, schaut mal alle her, das ist er.
Okay, nein, pass auf, wir fangen mit was Einfachem an, zum Warmwerden quasi. Pass auf.
Oh Gott.
Wie lautet Alfs bürgerlicher Name? Lars.
Gordon Shumway.
Oh, ist das gemein, ey. Das hätte ich sofort gewusst.
Oh. Ja gut, du kriegst auch den Punkt. Komm, das ist nicht so schwer. Pass auf, Frage 2. Wie alt ist er? Stefan.
Warte, der ist... Oh, das habe ich gelesen.
Ja,
der ist,
Stefan,
glaube ich, 1768 geboren oder so. Warte mal. 28. Oktober, so eine ganz komische Zahl. 26. Oktober, also, warte, 230...
Ein Geburtsdatum gefunden.
230 Jahre oder sowas ist er alt. Oder sowas in der Art, ich weiß nicht genau.
Was? Das ist auch die Frage, so alt wie er jetzt ist oder wie er damals zum Serienzeitpunkt
war? Na, wie er damals in der Serie natürlich war. Sind wir schon 30 Jahre.
Mann,
nein, aber nee, ich muss ja der Fairness halt halber sagen.
300.
Ja, naja, der Fairness halt halber hätte ich jetzt gesagt, das ist eine Fangfrage. Ich hätte jetzt unklar gesagt, weil die haben, glaube ich, die sind ja schon sehr hin und her gesprungen mit dem Alter. Ich glaube, das war selber nicht so ganz klar.
Oh.
Pass auf, Frage Nummer 3. Wie viel Prozent von Alfs Körper sind Haare? Das wurde in der Campingfolge erwähnt.
Oh,
oh, das ist also gemein. Lars.
Oh Gott, ich weiß nicht, es war nur nämlich viel. 90%?
Stefan?
75%.
Also dann kriegt Stefan eine Null und Lars kriegt einen Punkt, weil er näher dran war. Er sagt 98% Haare. Was natürlich vollkommener Quatsch ist, aber er sagt es halt. Okay, da sind wir jetzt in einem Block mal durch. Lars liegt in Führung und wir kommen später drauf wieder zurück, würde ich sagen, oder?
Wenn wir jetzt schon dabei sind, wie viel Haaranteil Alf hat,
ja,
dann sollten wir vielleicht mal drüber reden, warum Alf am Anfang der Serie auch öfter mal Ganzkörper zu sehen war. Ist mir nämlich jetzt frappierend aufgefallen in den ganz frühen Folgen. Und später dann immer mehr nicht.
Ja.
Ihr hattet's ja vorhin schon erwähnt, ne? Da ist ja ein Puppenspieler beschäftigt gewesen. Also es gab einmal einen, der da wirklich quasi da drin steckte, und dann gab es aber für die ganzen Close-ups, für die Dialoge halt nochmal.
Das Ganzkörperkostüm, was du gerade sagst, da steckte wohl ein Kleinwüchsiger drin. Wohl auch immer derselbe.
Hoffentlich jetzt nicht mehr. Genau. Hoffentlich haben die den da rausgeholt.
Und
ich glaube, der ist glaube ich, auch vor kurzem, ich glaube 2017 oder so, ist er gestorben. Da gab es irgendwo so einen Artikel in den Klatschspalten der Zeitungen, genau. Die einzige
Sicher,
Rolle,
dass das nicht Chewbacca war?
nee. Genau, ich glaube, das war auch, also war prädestiniert durch seine Körpergröße, aber der hat halt nur so Rollen gespielt. Mhm. Irgendwelche, ich glaube, bei den Ewoks war er auch dabei bei Star Wars.
Weil er kein Gesicht hatte, sondern er hat nur halt die Größe gehabt.
Ja,
er hat die Größe gehabt.
Ja, aber für ihn war es halt super, super stressig dort am Set die ganze Zeit da in der Produktion. Das war so warm, das war so stressig, die haben dann immer weniger das umgesetzt. Und das mit dieser Illusion, dass diese Puppe eigentlich ein echter Außerirdischer, ne, wollte ja der Macher auch nie auflösen, was der Grund war, warum es eben auch kein echtes Publikum gibt. Ne?
Genau, richtig. Genau. Und es gibt so, ich habe, also so wie ich das mal gelesen habe, gibt es wohl nur ein einziges Foto, wo du siehst, dass Alf eine Puppe ist. Das ist quasi ein Puppenspieler, also der Fusco, wie auch immer ausgesprochen wird, quasi ihn bewegt. Also sprich, eine Hand ist der Mund, die andere Hand ist wohl die rechte Hand von Alf und die linke Hand von Alf wird von einem zweiten Puppenspieler gespielt. Das muss man sich auch immer vergegenwärtigen, dass da quasi zwei Spieler synchron spielen.
Ja, und da gibt es nämlich diese eine Folge.
Und die Stimme selber ist der Paul Fusco selber, genau.
Lass mich ausreden, das ist nämlich super wichtig, weil genau daran habe ich nämlich gedacht, ich überlege gerade, welche Folge das ist. Achso, genau, da sollte er auf Brian aufpassen, sollte babysitten, das ist wahrscheinlich gleich ganz am Anfang, zweite Folge oder sowas. Und dann dann schleicht er sich wieder irgendwie rein, weil er aus dem Fenster rausgefallen ist und so, und sollte aber eigentlich immer drin.
Die Nacht, in der die Pizza kam. Genau. Die Nacht,
richtig,
in der die Pizza kam.
Die Nacht in,
und im Kanal 9 läuft Psycho.
Psycho. Und die ganze Zeit nur die Musik. Natürlich keinerlei Dialoge, sondern immer nur die Musik und immer die gleiche Stelle. Und er schleicht sich da rein und muss eine Tür öffnen und muss so einen Schieber bewegen. Und da siehst du ihn einmal ganz Körper ranlaufen, dann siehst du seinen Kopf reinluken durch die Luke und dann kommt eine Hand. Und du merkst jetzt, von jetzt aus gesehen, dass das drei unterschiedliche Prozesse waren gerade. Wahrscheinlich hat man zu dem Zeitpunkt wirklich mal alle Akteure, die Alf quasi bewegen, also alles, was dafür notwendig ist, das war alles drei unterschiedlich. Das war natürlich nicht eine Puppe. Glaube nicht.
Nee.
Ja,
und genau, um nochmal richtig technisch zu werden, es ist zwar eine Sitcom, klar, vom Setting her, also vom Set, aber es wurde nicht wie eine Sitcom gemacht. In der Sitcom, das klassische Sitcom wird ja vor Live-Publikum produziert, wie wir vorhin schon gesagt haben. Und dann wird eigentlich das Ding über große Strecken wie ein Theaterstück durchgespielt. Ne? So. Und bei Alf ging das wohl nicht. Die haben eben wegen der Puppe, ne, weil der Puppenspieler und oder doch das Ganzkörperkostüm, hast du quasi wirklich das eher wie ein Spielfilm produziert. Und die haben ständig abgesetzt, neu angesetzt, umgebaut, wieder gedreht. Und die haben wohl, habe ich gelesen, ungefähr eine Woche lang an so einer 22-Minuten-Folge gedreht.
Ach,
was ziemlich krass ist, weil Weil so eine klassische Sitcom-Folge, die wird dann eben Tag produziert. Da werden, soweit ich weiß, 2, manchmal 3 Durchläufe gemacht und dann wird im Schnitt die besten Szenen davon genommen und fertig. Gut. Und das ist wohl sehr belastend für die Darsteller gewesen, weil es halt alles sehr langwierig war.
Und das fällt nicht auf. Ich finde, also das wirkt so locker flockig. Also das ist wirklich gut gemacht, die Serie. Also ist ganz gut gealtert.
Gute Schauspieler und professionelle Filmleute am Werk, würde ich sagen. Deswegen sieht das so gut aus, klar.
Ja, also es wurde auch, glaube ich, gut gecastet. Also wenn ich mir jetzt überlege, Willi wäre ein anderer, ich weiß nicht, es würde nicht passen.
Kann man sich nicht vorstellen.
Die Rolle ist einfach so treffend und dieser Ausdruck und diese bisschen Einfältigkeit und diese Gutgläubigkeit und jedes Mal wird er wieder enttäuscht. Das ist einfach so perfekt auf den zugeschnitten, diese Rolle, auf diesen Max Wright. Das ist, ja, prädestiniert der Kollege dafür.
Aber der hat ja darüber hinaus nichts wirklich richtig groß Bekanntes dann gemacht, ne? Immer nur so Nebenrollen, oder?
Ja.
Oder ist euch da was bekannt?
Ich glaube immer, also soweit ich weiß, auch immer nur irgendwelche, er hat schon größere Filme, aber immer nur irgendwelche Nebencasts, nie was Großes. Also ich glaube, das war schon seine größte Rolle.
Naja, und nach der Rolle bist du ja auch da drauf.
Da bist du da drauf festgesetzt.
Und er war ja auch sehr unglücklich damit. Was man so mitbekommen hat, war, dass er war ja todunglücklich mit der Rolle. Und mit dem, was er da spielen musste, so, der fühlte sich ja irgendwie nicht anerkannt durch die Puppe und hat ja da gehadert. Und es ging ja so weit, dass er die Puppe irgendwie schlagen und zu Kleinholz verarbeiten wollte.
Physisch attackiert hat, das habe ich auch irgendwann mal gelesen, ja. Und die Legende sagt, dass am letzten Drehtag, nach der letzten Klappe, ist er in seine Maske gegangen, hat sich umgezogen, abgeschminkt, ist rausgegangen, weggefahren, hat zu keinem Tschüss gesagt.
Ja, das war aber mit dem ganzen Cast so, habe ich gelesen, dass die wirklich alle, also auch das ganze Filmcrew, da gab es keine Aftershow, kein nochmal zusammen anstoßen auf die schöne Zeit. Die waren alle froh, dass sie jetzt mit der Sache durch waren.
Weil es eben sehr anstrengend war. Aber das Produkt selber, muss man ja trotzdem sagen, ist doch eigentlich ein hervorragendes Produkt. Also das Ergebnis ist doch nicht nur in der damaligen, in den 80ern, jetzt im Setting der 80er, eigentlich immer noch ein gutes Unterhaltungsprodukt, oder?
Ja, aber es guckt halt keiner mehr. Ne? Es sollte eine Neuauflage geben. Zum Glück gab es die nicht. Ja, 2018 oder so war das mal.
Echt?
Habe ich mitbekommen, ja. Das ging plötzlich so durch die Medien. Ja, es wird überlegt, Alf, möchte da jemand das Konzept haben? Und es hat zum Glück keiner gewollt. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, weil wenn ich es mir jetzt anschaue, es hat immer noch eine Berechtigung. Allerdings die große Frage ist, ob eine Serie wie Alf heutzutage, ist ja auch ganz episodenartig erzählt alles, ob das überhaupt jetzt so funktionieren würde. Ich meine, es hatte auch nur 4 Staffeln. Heutzutage, wenn was nur 4 Staffeln hat, dann war es entweder von vornherein nur auf 4 Staffeln angelegt oder es ist halt gefloppt. Ne? Das ist ja...
Naja, aber die Serie hatte ja bewusst nur 4 Staffeln. Ich glaube, die hätte man weiter treiben können. Also die haben ja dann irgendwann gesagt, als die Quoten sanken, wir hören jetzt hier auf. Deswegen gibt es ja auch dieses komische Cliffhanger-Ende, was nie aufgeklärt wurde.
Oh, ist das schrecklich. So das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Wie kann man bei sowas... Oh.
Na, ich hatte eben gelesen, dass es eigentlich ein Cliffhanger-Ende war, aus der Intention heraus, dass es eigentlich doch eine 5. geben sollte.
Ja, sollte.
Und das eben, weil es eben die 5. nicht gab, wegen der Einschaltquoten wohl, hat man dann, um es doch noch zu Ende zu bringen, eben diesen furchtbaren Film gemacht.
Ja, der war ja der volle des Griff ins Klo. Also das war wirklich
nichts. Da war niemand vom Originalcast dabei, oder?
Nee.
Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, ich habe den, glaube ich, nur ein einziges Mal gesehen. Charlie Sheen, echt?
Wenn ich mich jetzt nicht irre, war der, also ich weiß nicht, es war alles total absurd und es hat überhaupt nicht gepasst. Also das hatte mit der Serie nichts mehr zu tun und es war einfach nur noch, wir versuchen das jetzt mal zu Ende zu bringen und noch den einen oder anderen Dollar damit zu machen. Da gab es ja dann auch noch so Merchandise-Auswüchse mit, was weiß ich, Flummis und irgendwelchen Quatsch, den man nicht braucht. Das war ja eh schon relativ krass, also fand ich damals. Also ich muss dazu sagen, als ich die Serie das erste Mal gesehen habe, war es wirklich auf dem ZDF 1988. Da war ich...
Sowas genau, ja.
Da war ich 6, ich wurde 7. Und ich habe, glaube ich, wirklich nur die Hälfte von dem verstanden, was sie da erzählt haben. Also ich meine einfach, weil es DDR war und weil man manche Sachen einfach, man kannte es halt einfach nicht. Was erzählen die denn da jetzt gerade? Genau. Aber ich fand es trotzdem lustig, weil diese Puppe halt einfach Chaos gestiftet hat.
Da haben die Westfernsehen geguckt, hä, Stefan?
Ja, das stimmt, ja.
Ja. Aber ich, meine Eltern, muss ich ehrlich sagen, die haben, die fanden die Puppe auch lustig und ich glaube, die haben das auch gar nicht so richtig gerafft, was die da alles so erzählt haben, weil wie gesagt, so aus dem Tal der Ahnungslosen, also nicht ganz aus dem Tal der Ahnungslosen, aber sonst hatte man ja mit dieser westlichen oder gerade dieser amerikanischen Welt wenig Berührung und man wusste ja überhaupt nicht, was da so abgeht und dieses Riesenhaus und so, das kannte man ja alles gar nicht. Deswegen, also für mich haben sich viele Sachen auch im Nachhinein erst erschlossen. Bei jedem Gucken einer Staffel, ein paar Jahre später, immer mehr und immer mehr. Und dann hat man erst so richtig begriffen, was da eigentlich die Anspielungen waren, was da so dahinter gesteckt hat. Das war ganz interessant, wie sich so Sachen so langsam gelüftet haben in meinem Kopf.
Aber der gemeine DDR-Schrebergarten-Inhaber konnte sich wahrscheinlich unheimlich gut mit Trevor Ogmonek identifizieren, der immer gerne mit Unterhemd und Zigarre in die Szene reingepoltert ist. Und dann die Frau, die ja quasi so im Dederon-Schürzen-Style, also das ist ja wirklich, also die zwei haben ja echt einen Vogel abgeschossen, unglaublich.
Ja, die sind aber auch echt gut besetzt. Also Rackel, diese oberneugierige, da gab es auch, also was immer noch, Der beste Spruch über Rackel, finde ich, ist immer noch hier diese Folge mit dem Elvis, wo Alf denkt, Elvis ist in der Nachbarschaft eingezogen.
Und ich, ja.
Und dann träumt er doch, Alf, und ist bei dem zu Hause. Und dann klopft doch die Rackel an. Die kommt da zu Besuch und will sich da reinschleichen, um Sachen zu erfahren, ne? Und dann klopft die und er macht die Tür so einen Spalt auf und sie sagt, ja, ich bin ihre Nachbarin, Rackel Ogmonek. Und er sagt, ah, stimmt, ohne ihr Fernglas habe ich sie gar nicht erkannt.
Oh, die wurde aber ein paar Mal durch den Kakao gezogen. Ja, ja.
Na klar, natürlich. Na klar.
War auch der Einbrecher, der irgendwie Alf kurz gesehen hatte und Alf hatte da das Kleid von Kate an.
Von Kate, ja.
Und dann wollte der Verbrecher sagt zu dem Polizisten, sie wollten sie fragen, sie haben es mir versprochen. Und dann sagt er,
das war auch
dann sagt
die
der
Nacht,
Polizist,
in der die Pizza kam. Ja.
Er hat irgendwie gesagt, ja, er behauptet, er hätte eine schreckliche, hässliche Kreatur gesehen in einem blauen Kleid. Und in dem Moment kommt Rackel aus der Küche gelaufen.
Aber die Rolle von Trevor ist ja auch echt so ein Prototyp. Wenn gleich man manchmal den Eindruck hat, dass das irgendwie die Rolle Trevor nur geschaffen wurde, damit Willi sich ein Auto leihen kann. Meistens mitten in der Nacht. Irgendwas passiert, Alf ist nicht da, mit dem Familienauto weggefahren und sie wollen hinterher und scheiße, Auto ist entweder kaputt oder das Auto ist weg und bums steht Trevor in der Tür. Hallo Nachbar, was ist los bei euch? Oh Trevor, können Sie mir Ihr Auto leihen? Was hat denn die Karre dieses Mal? Was war es denn das letzte Mal? Irgendwer hat ihn den Tank mit Negerküssen gefüllt. Ja, die gleiche Sache. Und so eine Dialoge sind doch herrlich. Also die sind ja, also bevor wir jetzt vielleicht zur Synchronisation kommen, würde ich mal, Entschuldigung, wenn ich so rabiat überleite, zum zweiten Block von der Fragerunde kommen.
Wundervoll.
Folgendes, wie wurde auf Melmark eine Pechsträhne ausgelöst? Das ist schon Hardcore-Folgenwissen.
Oh.
Ich sag mal, Lars soll mal vorlegen.
Boah, ich weiß nicht mehr, also irgendwann aus Staffel 4 war das, glaube ich, oder? Relativ am Ende.
Oh, wo das war, weiß ich auch nicht mehr. Ich wusste nur den Fakt noch und hab's aufgeschrieben.
Irgendwas, was eigentlich auf der Erde was total Normales war und was auf Melmark wieder so komplett ins Gegenteil verkehrt wurde, aber ich kann es nicht mehr sagen.
Stefan, was hast du?
Hey, du, ich habe wirklich keinen Plan. Hat es irgendwas mit einer Zahl zu tun?
Okay, gut, dann gebe ich euch beide 0 Punkte, indem man ein Geschichtsbuch vernichtet hat. Das ging irgendwie darum, der hat irgendwie das Buch gebacken. Da ging es um irgendein Rezept und da musste er ein Buch mit Käse überbacken oder irgendwas im Ofen und es ist halt abgebrannt dabei. Und damit wurde die Strähne ausgelöst. Ich weiß aber jetzt leider nicht mehr, wie die Pechsträhne wieder losgeworden ist. Das weiß ich nicht. Das müsst ihr mir jetzt nachsehen. Okay, dann die nächste Frage. Was ist ein Nuke-Man? N-U-K-E-Man.
Also ich glaube, es war ein atombetriebener Walkman oder sowas in der Richtung.
Stefan?
Ja, da schließe ich mich jetzt an, weil was anderes könnte ich nicht. Also, nee, das war, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Also, okay, also die Macher, die spielen wahrscheinlich auf eben Discman, Walkman und sowas an, aber ein Nukeman ist ein einfacher atombetriebener Haushaltsreaktor. Auf Melmark war das der letzte Schrei. Genau genommen der allerletzte Schrei.
Ah, geil. Ach,
da ging es irgendwie um die Mikrowelle, ich glaube.
Explodiert ist.
Das, genau, das wäre auch noch eine gute, die habe ich jetzt hier nicht drin, aber die kann ich ja so mal kurz dazwischen hauen. Warum ist der Planet explodiert? Genau.
Weil alle ihre Haartrockner zur gleichen Zeit angemacht
haben. Ja, genau. Doch, das war sowas.
Genau. Und deswegen ist dann Melmerk explodiert, richtig. Ja, komm, da gebe ich euch jeder einen halben Punkt. Die dritte Frage aus dem Blog: welches Spray nehmen die Tenners mit zum Camping? Es wird mehrfach erwähnt.
Oh, du mit deiner Campingfolge, lass mich.
Lars.
Ah.
Die Campingfolge ist super.
Es ist, ich glaube, es ist das Anti-Wolf-Spray.
Sehr gut.
Was nicht gegen Bären hilft.
Genau, das wäre jetzt die Bonusfrage gewesen. Gegen was hilft es nicht? Genau, das ist vorgegriffen.
Oh, ihr seid doch nicht
Stefan ganz hätte es nicht gewusst, oder? Was
komische Campingfolge hier. Also wirklich.
Was ist denn, Stefan, was ist deine Lieblingsfolge?
Meine Lieblingsfolge ist, glaube ich, das, wo er die Küche in die Luft jagt. Und er ist kurz davor, das zu entzünden. Und er sagt, also Ente à l'Orange will er ja machen. Und es strömt schon das Gas aus. Rieche ich ja Gas? Und dann sagt er, dann will er das Streichholz anmachen. Und er sagt, es ist niemals zu früh und selten zu spät.
Das war doch, da wollte er irgendwie was wieder gut machen und hat eine Woche lang die Tenners bedient, ne? So war
naja,
das doch.
War das nicht, hallo, mein Name ist Schlegel, wo er den Gedächtnisverlust hatte?
Das ist da, wo er versucht, sich einen Whirlpool in der Badewanne mit dem Föhn zu bauen.
Oder und das ist ja nur so eine Clipshow quasi, das ist ja nur so ein Rückblick auf die erste Staffel oder was?
Weil stimmt, ja das gab's ja immer. Ja, das ist doch immer dann, wenn es hier Streik gab, ne, bei den Schreiberlingen. Dann wurden solche Rückblickfolgen immer gemacht. In allen Serien ist das schon passiert.
Ja, genau. Aber nee, ich glaube, das war, an sich war das die Folge, wo er, keine Ahnung, was er angestellt hat und zum Wiedergutmachen hat er gesagt, er bedient die Tenners eine Woche und war wirklich ein komplett ausgewandelter, war wirklich wie so ein Butler.
Ne? Stimmt, ja, genau.
Und das,
genau,
die Höhe, genau. Der Höhepunkt der Woche war eben, dass er ein Abendessen machen wollte und dann wollte er hier Ente à l'Orange machen.
Ja, ja.
Und dann flog blöderweise die Küche in die Luft. Und er ließ die Küche explodieren, genau.
Hat er nicht auch mal eine Eisbahn erstellt?
Glaub, die Eisbahn im Wohnzimmer.
Ich glaube, das war ja, sogar okay. In der gleichen Folge. Ich glaube, das war der Auslöser für dieses Butler-Sein. Ich glaube, das war der Anfang der Folge, wo er versucht hat,
mit... Sag es mir nur noch einmal, Alf. Nur noch einmal.
Ja.
Warum hast du das Wohnzimmer geflutet? Weil ich eine Eisbahn machen wollte. Und wie hattest du vor, das Wasser zu gefrieren? Mit der Air-Condition auf höchster Stufe.
Ja, genau. Das kann ich auch mitsprechen. Also das ist gut.
Allein die Ideen, ja.
Ey, überleg mal, was das für eine Katastrophe für so ein Haus ist, ey. Das kannst du danach, das Haus kannst du wegbomben. Nee, das ist vorbei.
Da sind wir, eigentlich sind wir ja gerade schon in dem psychologischen Aspekt, der ganzen Serie anheftet, wo wir jetzt ja eigentlich auch gerade ein bisschen sind. Diese Corona-Krise, ja. Man sitzt zu Hause und Alf ist ja nichts anderes. Der sitzt ja auch den ganzen Tag zu Hause, er guckt Fernsehen und er isst. Und er langweilt sich. So. Eigentlich ist es wie so ein Vorausblick auf die Corona-Krise. Also gut, ich persönlich kann mich nicht beschweren, ich habe gut zu tun. Oder?
Ja.
Er ist ja wie ein Gefangener, ne? Wurde ja auch manchmal gesagt.
Ja, also ich finde, die Serie ist generell sehr zeitlos. Also Stefan hat ja vorhin noch gesagt, ist irgendwie gut gealtert. Also das Gefühl habe ich halt auch, weil viele Themen, die sind halt immer noch aktuell. Also jetzt mal diese Moralkeule irgendwie hin oder her, aber so Thema wie Umweltschutz und nukleare Abrüstung gab es ja da auch mal in ein paar Folgen. Also so richtig krasse Themen eigentlich. Und also klar, die haben das sicherlich nicht beabsichtigt, dass es irgendwie 30, 40 Jahre später mal eine Pandemie geben wird. Aber da spielt schon viel so Probleme, die die Menschheit hat, die spielen da schon mit rein. Und die haben so auch echt versucht, irgendwie mit unterzubringen.
Wenn gleicher da, der man den Zeigefinger spürt oder sieht und das passt ja eigentlich nicht so ganz hin, oder? Das haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Oder findest du, das geht gut zusammen?
Ich finde die Folgen, glaube ich, eigentlich stärker, wo es eben nicht so ist, wo man halt nicht so die Moralkeule schwingt, sondern
genau.
Ja, wo das eher so beiläufig erzählt wird, dann ist die Serie halt auch unterhaltsamer und man fühlt sich halt nicht so genötigt, das so auf dem Silbertablett präsentiert zu bekommen.
Ja.
Ja, aber also das sind halt auch viele so Alltags. Ich meine, da gab es ja auch mal so eine Folge, da ging es um Flüchtlinge. Da kommt irgendwie ein mexikanischer Junge, der irgendwie nicht zurück kann und dann bei den Tenors übernachtet. Also das sind so ganz so viele Sachen, die sich seitdem irgendwie nicht geändert haben, was immer noch da ist. Und das ist schon
erstaunlich. Mucho más. Du brauchst mucho más.
Mehr Dünger.
Mehr Dünger.
Aber das ist Jake, ne? Jake, der wohnt ja dann bei den Nocmonics.
Nee, das ist nicht Jake. Jake ist eine extra Geschichte.
So eine Gartenfolge und also da hat Alf irgendwie einen Garten und da kommt ein mexikanischer Flüchtlingsjunge, den Willi von der Arbeit irgendwie mitbringt, weil er den.
Ja, weil er den letzten Bus verpasst hat nach Mexiko oder irgendwas, ne?
Ach, ich dachte, Jake hätte Mucho Mas da bleiben, weil er irgendwie.
So. Nein. Jake ist eine extra Geschichte. Also, das bringt mich ja wieder dazu. Alf sitzt zu Hause langweilig und da gibt es die Folge, da ist er halt der Gärtner. Da hat er sich Gärtner als Hobby ausgesucht. Und er sagt zum Beispiel zu Kate: Bringst du mir vom Einkaufen Dünger mit? Was machst du denn damit? Ich streue es über meine Erdbeeren. Nimm dazu ein bisschen Zucker, wie wir alle. Ist ja auch so ein Gag. Aber dieser Gag mit dem Dünger, das zieht sich so durch. Und dann ist eben dieser mexikanische Junge, der da offenbar Ahnung vom Gärtnern hat und er sagt, na, du brauchst halt mehr Dünger, meine Fresse, ne? Ist doch nicht so schwer. Mucho más. Genau, aber das sind Themen, Lars, da gebe ich dir vollkommen recht, die sind heute genauso aktuell. Genau, die passieren heute genauso. Also vielleicht ohne Außerirdischen.
Deswegen kann ich es halt manchmal nicht nachvollziehen, wenn ich gefragt werde, hey, was ist deine Lieblingsserie? Alf, was, Alf? Das ist doch, das habe ich als Kind mal geguckt, aber ja, ich finde, das hat trotzdem nichts verloren, irgendwie von seinem Biss. Und es war damals auch schon auf einem recht technisch hohen Niveau, wie ich finde. Und das kann man auch heute noch problemlos angucken, ohne jetzt irgendwie so peinlich berührt zu sein, finde ich.
Das, ja. Also technisch hohes Niveau, genau, da würde mich mal interessieren, weißt du das? Haben die das eigentlich auf Video produziert oder haben die das auf Film gedreht?
Nee, habe ich keine Ahnung.
Weil viele Sitcoms, die werden ja in der Tat 35mm gedreht, das ist ja verrückt, ne? Mhm. Obwohl es quasi ein Studio ist, eine Mehrkamera-Produktionsgeschichte, was ja eigentlich eher für Videosachen spricht. Du hast irgendwo so einen Bildmischer und da wird das alles auf ein Videoband draufgezimmert. Aber da wurde zum Beispiel Friends, weiß ich, haben sie mit 35mm gedreht. Deswegen kannst du sowas dann nach 20 Jahren auch nochmal irgendwie in HD abtasten und du denkst, boah, das sieht aus, als ob sie es gestern gedreht hätten. Das ist echt irre. Und bei Alf habe ich eben auch den Eindruck, dass die Bildqualität unglaublich gut ist, weil wir sind in den 80ern und da hast du ja eigentlich NTSC gehabt. Leute werden es wissen, NTSC, never the same color, sagt man auch. Das heißt, du hast permanent irgendwelche komischen Farbsäume, Verschiebungen, irgendwie ganz komische Effekte gehabt. Aber so sieht Alf halt nicht aus, ne? Es sieht eigentlich hervorragend aus.
Ja, außer du guckst jetzt das bei einem bekannten Streaming-Anbieter, der auch dazu ganz viele Sachen verkauft im Netz. Dann siehst du, glaube ich, so VHS-Rips, weil du gerade in den frühen Folgen, da war ein paar Mal hier dieser Effekt, wenn das Band halt schon ein bisschen abgenutzt ist. Und da das Bild sieht auch nicht schön aus. Also da fehlt irgendwie jegliche Substanz. Also da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also ich glaube, bei Alf haben die sowas wie die Originalbänder nochmal aufbereiten, was ja für Star Trek zum Beispiel gemacht wurde schon. Für Next Generation damals das, und für die Original Series mit Kirk. Das haben die hier nicht gemacht. Definitiv noch nicht. Also.
Tja, dann sollten wir vielleicht eine Petition da irgendwie mal.
Ich glaube, bei Alf ist genau aber das Problem, was die Produktion damals schon hatte. Eigentlich eine super erfolgreiche Serie. Ganz viele haben das gesehen zu der Zeit. Aber durch diesen ernsteren Anstrich und durch diesen ganzen Background, durch diese ganze Mühe, die das gemacht hat, das zu machen, irgendwie hat das. Das hat so einen negativen Spirit. Irgendwas stimmt an dieser Serie quasi nicht. Irgendwas, was einem davon abhält, zu sagen, oh cool, ja komm, wir legen das einfach jetzt nochmal neu auf. Ey komm, wir gucken mal, ob es dafür noch eine große Fanbase gibt und denen schieben wir das einfach mal in den Rachen. Das ist so zweischneidiges Schwert mit der Serie. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber das war mein Gefühl, als ich alles hintereinander weggeguckt habe, hatte ich nochmal wieder dieses Gefühl. Und ich habe es jetzt wieder gehabt, als ich in die Folgen reingeschaut habe. Ich denke, oh, ist das eigentlich cool? Und gleichzeitig kommt immer dieses Aber.
Ja. Denn die Storys und das dahinter geschaffene Universum, der Kanon, können es nicht sein, denn gerade diese Melmac-Facts, die sind ja schon, also dieser Melmac muss ja, allein diese Spiele, von denen der immer spricht, hier Booyah Baseball oder Pasta Polo,
ja.
Ne, das ist ja so, oder da gab es ja diese Folge mit, wo er so nebenbei erwähnt, er ist mal von einem Gnarf verprügelt worden. Und Kate lacht so, ein Gnarf, was ist denn ein Gnarf? Und er sagt, ey, nicht lachen, es war ein Höhlen-Gnarf. Ja? Und du denkst dir, was zum Geier? Und dann bleibt das aber so stehen im Raum. Ja? Es wird nichts weiter dazu gesagt. Und das sind so Mysterien, die da aufgerufen werden. Genau wie meine nächsten Fragen in der ALF-Klausur. Pass auf. Frage Nummer 7. Spezielles ALF-Hintergrundwissen. Wer oder was war ALFs Lehrerin in der 4. Klasse? Das ist in einer Folge, das war, da kramen sie ein paar Fotos aus irgendeiner Kiste aus seinem Raumschiff raus und er guckt das mit den Kindern durch und da wird das erwähnt.
Oh, das Schlimme okay, ist, dass ich mich dran erinnern kann, aber ich weiß die Antwort nicht.
Okay, Lars, weißt du was? Nee, du weißt auch nichts?
Keine Ahnung.
Okay, ein Staubsauger.
Siehst du?
Das ist ein Klassenfoto von meiner 4. Klasse und Lynn oder Brian fragt, wozu habt ihr den großen Staubsauger? Ja. Ich möchte dich bitten. Das war Miss Hoover. Ich weiß nicht, ob es Hoover heißt.
Miss Hoover, genau.
Miss Hoover war außergewöhnlich. Sie konnte auf ihren Händen laufen und dabei Staubfusseln aufsammeln mit ihrem gefräßigen Mundwerk. Sie war ja wirklich ein Staubsauger. Also solche Dialoge, die sind mir wirklich so im Kopf, weißt du? Das ist wie so eine Seuche leider. Ja. Die kriege ich auch nicht raus. Das ist ein bisschen traurig.
Aber ich frage mich,
okay, also, beide leider null Punkte.
Peach, ich muss mal kurz einhaken. Wieso? Also ganz ehrlich, ich merke, dass das alles in meinem Kopf noch drin ist. Wieso kannst du das abrufen? Was ist mit dir los?
Weil ich habe auch 2, 3 Folgen jetzt in der Vorbereitung geguckt, gebe ich zu. Die war leider nicht dabei. Ich weiß nämlich nicht, bei welcher das war. Da hättest du mich jetzt erwischt. Wo waren das? Ja, keine Ahnung. Und ich bin sowieso nicht einer, der sagt, das war hier Staffel 3, Folge 8.
Ja, das merkt man.
Ich kann dir nur dann höchstens hier mal... Arsch. Wie auch immer, ich mache einfach mal weiter, Stefan. Ich mache mal weiter. Pass auf, nächste Frage. Wie hieß der 10. Planet unseres Sonnensystems? Es gab so eine Folge, da musste Brian, glaube ich, irgendein Schulreferat irgendwas machen und hat das Sonnensystem nachbauen müssen und ALF meinte, da fehlt der 10. Planet. Wie hieß der? Lars.
Alvin, glaube ich.
So ähnlich. Verdammt. Stefan?
War das nicht irgendwas mit den Chipmunks?
Ja. Deswegen sage ich ja so ähnlich. Na gut, ich gebe euch mal beide 0 Punkte. Dave. Er hieß Dave.
Echt?
Nächste Frage. Das ist auch wieder die Folge, wo das mit der Staubsaugerlehrerin herkam. Und zwar geht es da um Melmac-Wissen. Was ist das Besondere an Mount Platy? Lars?
Dass er platt ist. Also quasi ein flacher Berg.
Er ist ganz platt, genau. Mhm. Stefan? Ja. Hättest du es gewusst, Stefan?
Es kommt mir bekannt vor. Na klar, hätte ich es gewusst.
Okay, klar, ich gebe dir meinen Punkt.
Ja, danke.
Und dazu aber eine Bonusfrage, die würde ich jetzt Stefan beantworten lassen. Woran liegt das, dass der Mount Platy ganz platt ist?
Oh, ich hasse dich.
Danke.
Warum kommt dich so eine Frage, wie viel Mägen hat ALF zum Beispiel? Oder weiß ich nicht. Also
das ist aber, wie viel Mägen hat ALF ist ja genauso mit wie alt ist er. Das schwankt immer mal. Meistens sagen sie 7 oder 8, aber dann sagen sie mal 6. Irgendwie manchmal.
Nein, er hat 2 bis 8 und er hat aber auch extra Mägen.
Reservemägen quasi.
Egal. Ja, aber da habe ich wenigstens Gedanken dazu, aber warum war der Berg platt?
Okay, Lars, willst du es?
Ich weiß auch nicht mehr genau. Lag der Planet irgendwie schief oder so? Ich weiß nicht mehr.
Genau. Das liegt am Planet. Ist schräg. Der Planet liegt schräg. Und das war auch so ein Dialog mit Willi, der ist mir so im Kopf, weil es ist so skurril. Da gibt es ein Foto und ALF mit einer Gipfelfahne irgendwie und Willi fragt, was ist denn das hier? Ah, da habe ich den Mount Platy bestiegen. Der Mount Platy ist ja ganz platt. Ja, das liegt am Planeten, der ist schräg. Der Planet liegt schräg?
Also, Peach, ich wusste die Antwort nicht, aber ich kann dir sagen, dass du den Dialog gerade original wiedergegeben hast. Ich konnte mir das...
Das kann sein, weil ich da die Hörspielkassette hatte und das wahrscheinlich bis zum Erbrechen gehört habe, ja.
Von der Firma Karussell. 42 Kassetten gibt es da.
Das hat es echt nochmal verstärkt bei mir auch. Also das war auch, kann ich auch mit Stolz berichten. Mein Vater war damals das zweite Mal im Westen, also drüben, ne, ist hinübergefahren und hat mir da, ohne zu wissen, was er da eigentlich kauft, hat mir 2 ALF-Kassetten mitgebracht. Und das war Folge 1 und Folge 2. Also Folge 1, Folge 2 und Folge 3 und Folge 4, das war ja eine Doppelseite quasi immer.
Waren ja immer 2 auf einer Kassette, ne?
Genau. Die habe ich auch hoch und runter gehört, bis wirklich das Band dünn war. Also das wahrscheinlich auch nachsprechen. Wobei die Kassettenfolgen ja immer ein bisschen anders waren als die Serie selber im Fernsehen. Da gab es ja immer noch einen Sprecher und ein bisschen Musik dazu.
Bei manchen gab es einen Sprecher, bei manchen nicht. Bei manchen wurde rigoros gekürzt, bei anderen nicht. Ne? Da hat man auch mal nicht verstanden. Also wenn man es dann mal im Fernsehen gesehen hat, warum die da jetzt gekürzt haben oder... Manches hast du auf dem Hörspiel auch gar nicht kapiert. Manches, da hätte eben der erklärende Sprecher hätte da nochmal drüber gemusst, aber der fehlte manchmal, habe ich den Eindruck gehabt, oder?
Ja, wenn es so um erklärende Dinge ging, also meistens hat er dann immer so erzählt, Alf steht inmitten des Wohnzimmers, Willi steht wutschnaubend neben ihm und wirft ihm irgendwas vor die Füße.
Genau.
Also ich hatte sogar ein Alf-Buch, also diesen Roman, also es gab ja mehrere Romane, die im Prinzip auch die Serie einfach nacherzählt haben.
Ja.
Also einfach niedergeschrieben, was da gesehen wurde und da hatte ich auch ein Buch und ich habe es trotzdem ja, verschlungen. Ich fand es einfach nur gut.
Aber wenn wir gerade schon von den Hörspielen sprechen, dann muss man ja sagen, das ist ja, eigentlich hörst du ja da nur die deutsche Synchronisation. Ja, da sind wir jetzt wieder bei Synchro-Geschichten. Ich muss ja sagen, dass diese Synchronisation schon echt hervorragend ist.
Die
also Synchronisationen haben ja immer Abstriche, das haben wir ja schon festgestellt, aber ich finde, die haben das schon, den Spagat schon ziemlich gut geschafft zwischen diesem, soll man sagen, diesem amerikanischen Lebensgefühl. Quasi das aber übertragen irgendwie auf die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dummen deutschen Zuschauer mit ihrer kleinen deutschen Medienkultur. Gerade da sind ja irgendwelche Gags im Original, da geht es um Letterman, da geht es um irgendwelche Politiker, um irgendwas. Muss ja immer übertragen werden. Das war ja wohl bei hier Schrecklich hinter der Familie noch viel schlimmer. Aber auch hier bei Alf. Mhm. Und deswegen hast du kurioserweise immer mal irgendwelche Gags über Manfred Krug drin oder über Rudi Carrell oder irgendwas, was wo du denkst, wie passt denn das
Dr.
zusammen?
Brinkmann,
aber Dr. Brinkmann, genau. Genau. Aber an sich haben sie das schon gut übertragen und es funktioniert irgendwie, ne? Und die Sprecher sind natürlich hervorragend. Ne? Allen voran hier der Pieper, hier weiß er, Thomas Pieper, genau. Der ist jetzt 80, glaube ich, geworden.
Der hat letzte Woche Geburtstag gehabt.
Letzte Woche?
Letzte Woche, Geburtstag.
Ich habe nur... Alles Gute, Herr Pieper, genau. Genau, und dann diese Stimme von Willi, der Klausnitzer, der ja auch ganz viel gesprochen hat. Aber das war, finde ich, ja auch echt seine Paraderolle, oder? Also das ist ja wirklich hervorragend. Das passt ja wie der Arsch auf, ne? Man kann sich es auch im Original angucken. Aber ich guck's mir eigentlich eher im Deutschen an, ganz ehrlich.
Ich finde, die Stimme von Alf in der deutschen Serie passt irgendwie auch besser. In der amerikanischen, da fehlt so ein bisschen das Raue. Der hat nur am Anfang irgendwie auch ein bisschen rauer gesprochen und dann hat es sich zurückgenommen, weil er es nicht durchgehalten hat die ganze Zeit.
Ach so, guck mal.
Aber ich finde, das fehlt in der amerikanischen Variante so ein bisschen. Das klingt alles so ein bisschen soft, so ein bisschen Kermit-artig irgendwie.
Ja.
Was man bei den Gesangsparts ja auch hört. Hat er doch diesen. Da hat er doch ein Musikvideo für Lynn mal gemacht und hat da ein Video zusammengeschnitten, hat da Keyboard gespielt und Saxophon und E-Gitarre.
Ach, die Nummer, ja, 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 ja.
You're not out of this world.
Stimmt,
also
ja, ja, genau, richtig.
Lied und da hört man ja die Originalstimme von ihm.
Ich mache einfach kurz mal mit dem nächsten Block weiter. Pass auf, jetzt, das wisst ihr. Wie konnte die Riesenkakerlake getötet werden? Stefan.
Warte mal, die haben die doch mit Haarspray vollgesprüht?
Die haben die mit Anti-Kakerlaken-Spray halt so Zeug vollgesprüht und davon ist die ja gewachsen.
Und die wurde ja immer größer.
Die ja immer größer. So, das heißt, mit normalen, Giftspray.
Parfüm?
Lass ich gelten.
Jetzt duftet sie nur besser.
Lass ich gelten. Lars?
4711,
Kölnisch Wasser. So sieht es nämlich aus, genau. Ja. Normales Gift hat nicht geholfen, davon ist er immer größer geworden und dann hat sie ihn ins Bad gedrängt und er hat alles aus dem Schrank rausgezerrt und gesprüht und genau.
Mhm.
Bonusfrage zu dieser Folge, die auch eine großartige Folge ist. Welche Augenfarbe hatte die Kakerlake? Stefan?
Na, auf jeden Fall nicht rot, weil das wäre ja zu naheliegend gewesen. Blau.
Ja, bingo. Und Lars, hätte es Lars gewusst?
Ich denke schon, weil da gab es ja auch den wunderbaren Spruch, kennst du nicht, nee, wie war der Spruch von Alf? Die Augen waren so blau wie die Augen einer Kakerlake.
Der Himmel war so blau wie die Augen einer Kakerlake, genau. Genau, den hätte ich jetzt untergebracht, genau. Okay.
Ja, weißt du, ich sag's mal so, wenn ich noch mehr nicht beantworten kann oder schlecht beantworte, dann möchte ich gerne, dass er mir einen Alfalfa baut, in das ich mich verkriechen kann.
Ein Alfalfa? Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Warte mal, irgendwas klingelt bei mir, aber nicht so richtig.
Naja, die wollen Alf oben einsperren in so einen Käfig, weil er in so einer Art außerirdischen, ich glaube, Pubertät ist oder irgend sowas und dreht völlig am Rad und imitiert die ganze Zeit Stimmen und ist unkontrollierbar. Und Willi so eine Art Verschlag. So ein Käfig und dann erwischt ihn dabei aber Trevor und fragt sich, was da drunter ist. Das Alfalfa.
Das Alfalfa, ich kann mich dunkel erinnern.
Und dann verschwindet Alf und Benjamin Gregory, witzigerweise, wie heißt er denn? Wie heißt denn der Junge?
Die Geschwistertenner, Brian und Lynn, Lynn und Brynn.
Brynn und Lynn.
auf jeden Fall holt er Alf zurück mit telepathischen Kräften. Ich glaube, er denkt an ein Pferd.
Stimmt, das war so ein Seitenhieb, ne? Ja.
Siehst du, sowas weiß ich, Peach. Frag mich doch mal sowas, bitte.
Frag mal nach einem Pferd, Peach.
Ich würde lieber kurz nochmal nach den Love-Tracks fragen. Wie empfindet ihr denn das? Wir haben ja vorhin schon drüber geredet, es ist ja eine Sitcom. Mhm. Ich persönlich finde ja, zu so einer Sitcom gehört das irgendwie dazu. Gerade wenn es auch noch so ein Set ist, wie eben was du da hast, eben diese Wohnung, ne, und dieses Haus und das, die vierte Wand siehst du nie, weil da halt natürlich die Kameras stehen. Und dann finde ich dieses vorgegaukelte Publikum, was da sitzt, finde ich schon gut. Eine Freundin von mir, die sagte neulich, findet sie ganz furchtbar sowas, weil sie da wie so eine Art Bevormundung drin sieht, ne, dass quasi die Sendung dir sagt, wann du lachen musst. Und wenn du nicht lachen kannst, weil du es nicht verstanden hast, dann wirst du automatisch als blöd abgestempelt. Also sie fühlt sich dann immer so.
Naja, du kommst halt nicht so gut in das Feeling rein, dass es witzig ist. Es ist schon eine Bevormundung, aber es geht ja darum, dass du eigentlich ja diesen sozialen Aspekt, das ist schon so, wenn einer vorlacht, lachst du mit so. Das kennen ja Comedians, die live auftreten. Du kannst halt auch mal ein Publikum haben, was... Ja, und wenn du ein Publikum hast, was nicht so richtig aus sich rauskommt oder es sind halt zu viele oder zu wenige Leute, es gibt da so immer so komische Effekte, dann kann das halt ganz schnell mal passieren, dass dann die Lacher, obwohl es okay wäre, die kommen dann nicht so und das geht dann wie so ein Ping-Pong hin und her und dann hast du irgendwann das Gefühl, oh, ist irgendwie nicht so richtig lustig. Die sind schon wie so eine kleine Starthilfe für dich als Zuschauer. Wenn du mal genau drauf achtest, werden die ja auch so positioniert, dass es eigentlich manchmal an Stellen kommt, wo es noch gar nicht witzig ist, aber wenn so Treppenwitze kommen, die sich langsam aufbauen, bis zum richtig blödesten Scherz eigentlich, dann kichern die erst so ein bisschen, dann gurgeln die so ein bisschen rum und dann am Ende kommt der richtige Lacher und die nehmen dich quasi auf diese Reise mit. Ich finde nämlich nicht, dass es die ganze Zeit witzig ist bei Elf. Das ist bei vielen anderen Sitcoms auch nicht so. Der richtige Lacher, der kommt dann erst.
Ja.
Musst du mal drauf achten.
Ich würde es schon vermissen, glaube ich, wenn die Lacher da fehlen. Auch wenn es eine Art Bevormundung und Vorwegnahme ist. Aber so richtig ohne kann ich es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Da fehlt irgendwie die Atmosphäre dann. Mhm.
Aber haben die immer wieder neue Lacher? Also haben die das dem Live-Publikum dann gezeigt und aufgenommen? Weil ich habe das Gefühl, dass aus dieser Serie, Schrecklich nette Familie und Alf, dass das auch immer wieder die gleichen sind, die da, also gerade so markante Lacher, die da so rausstechen, die kommen irgendwie gefühlt immer wieder.
Bei der Schrecklich netten Familie hast du ganz andere Lachkonserven. Das definitiv. Da sind so markante Lacher dabei und die hörst du wirklich permanent. Da haben sie gefühlt irgendwie 20 verschiedene Lacher und die kommen ständig. Bei Alf stechen auch einzelne Personen raus, finde ich, aber es sind andere. Und was ich auch bemerkenswert finde, du hast im Deutschen andere Lacher als im Englischen bei Alf, komischerweise. Wobei das ja trotzdem ist ja eine getrennte Tonspur. Und also da frage ich mich halt, warum die das gemacht haben, warum die da im Deutschen nochmal andere Lacher drüber gesetzt haben. Weißt du da was, Lars?
Deutsche lachen anders als Amerikaner.
Publikum der 80er Jahre.
Naja gut, aber es gibt ja so Szenen, ich hatte jetzt eine gesehen in einer Folge, da hörst du in das Lachen rein noch, wie Leute auch reden und die reden dann halt auf Englisch, ist mir in dem Moment aufgefallen, so ganz kurz, halte noch sowas nach.
In der deutschen Synchro?
Ja, und deswegen, vielleicht war das in einigen Sachen so krass, Das so, oh well, that's funny. Weißt du so, und dann kannst du das halt vielleicht, keine Ahnung.
Okay, na, das könnte ein Grund sein, ja.
Deutsche Lachkultur.
die lachen ja eigentlich nur im Keller. Ich gehe mal zum letzten Block von der Klausur, damit ich euch dann entlassen kann an der Stelle. Und zwar, pass auf, nächste Folge.
Ist ja für alle schon die 8. Stunde heute.
Welchen Job hatte Lins Freund Eddie? Ich hole kurz aus. Eddie ist dieser, der ungefähr 100 Jahre älter war als Lin selber. Was Alf mit einem Blick auf den kommentiert. Himmel, der ist ja fast älter als Kate. Wo die Eltern natürlich dagegen sind, dass die Lin sich mit dem trifft. Und das ist so ein Alternativer, der irgendwie keinen Nachnamen hat, der heißt einfach nur Eddie und der hat so einen ganz kuriosen Job gehabt. Wisst ihr das, was das war? Lars?
Boah, nee, die anderen könnte ich, ich kann sagen, dass ich mal mit einer Pantomime zusammen war, das war Robert.
Und, ja. Den hatte ich gerade nicht mehr auf dem Schirm.
Ich hatte mal einen Freund, der hieß Eidechse, aber was hat der denn
nochmal
gemacht?
Und dann gab es noch Lloyd,
weil er so ein Lame war. Und Lash, genau. Und da gab es ja noch diesen Alibi-Freund, den der Stadt-Eddy da immer vorgezeigt hat, den, Gott, wie hieß der denn?
Donny, oder?
Diese Gurke.
Danny und Donny.
Danny Duckworth, genau.
Ja.
Das sind ja auch geile Namen. Danny und Donny, das sind Cousins oder irgendwas gewesen, ne? Nein, das meine ich ja, aber nicht.
Genau.
Diesen Alibi, also die durfte sich ja nicht mit dem Eddie treffen, so. Und da hat sie einen Alibi-Freund vorgeschoben und der kam, das war ein Footballspieler und der hat halt nichts im Hirn gehabt. Und da gab es irgendwann die Szene, als der kam und Lin abholen wollte und Willi sagt, wir dachten, sie ist bei Ihnen, ist sie nicht bei Ihnen? Und er guckt über die linke Schulter, guckt über die rechte Schulter und sagt, nein. Herrlich, dieser Darsteller auch. Okay, aber was Eddie gemacht hat, wisst ihr nicht.
Nee.
Schlecht aus.
Okay, er ist Aushilfsschriftsteller. Das heißt, er signiert Bücher für Schriftsteller, die keine Zeit haben.
Das ist sehr schön.
Okay, pass auf. Nächste Frage. Wie war Willis Spitzname, als er mit dem Zug durchs Land getrampt ist?
Ah, warte, Blechbüchsen.
Stefan, bitte. Ja, Stefan, bitte.
Warte, Dosenbeißer Willi.
Na, komm, ich lasse es gelten. Kannst Lars vielleicht genauer sagen?
Also ich glaube, es war Bohnenbeißer Willi.
Das ist richtig. Ja. Genau, ja, das ist ganz richtig.
Oh.
Ich gebe Stefan, okay, dann gebe ich Stefan 0,5 leider. Oh. Aber Bonusfrage, pass auf, da ist ja ein Dialog. Willi fragt ja Alf, wisst du, wie sie mich genannt haben, als ich damals durchs Land getrampt bin? Und daraufhin hat ja Alf einen Namen rausgehauen. Wisst ihr, wie der war, Stefan?
Du gibst dir wirklich alle Mühe, dass wir ab heute...
Ja, weil das so ein geiler, Dialog ist. Und Lars, weißt du das?
Mann,
ich weiß nur, dass sie da im Waggon sitzen und da schon fahren.
Und halt
aber
Bohnen aus der Dose essen. Die essen Bohnen aus der Dose. Also Willi fragt, weißt du, wie sie mich genannt haben? Und Alf sagt, Dosenheini? Und Willi sagt, nein, Bohnenbeißer Willi. Wow, was für ein cooler Tramper-Name oder irgendwas geht denn los, ne? So, okay, ja. Dann sind wir durch. Ich rechne mal zusammen. Ihr könnt ja inzwischen vielleicht noch irgendwas fortführen. Lars, brennt dir da vielleicht noch was auf der Seele?
Also ich fand zum Beispiel die Folge gut, wo er abhängig war von Baumwolle und dann die ganzen Kissen zerpflückt hat und da im Prinzip die Wattepads gegessen hat. Also das war
genau wie die, wo Kate und Willi hier abwechselnd diesen einen Schlägertypen-Vater da beide jeweils in die Mülltonnen immer befördern und versuchen Brian...
Bobby Duncan war der Bengel.
Genau, und der Vater, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall wollen sie die ganze Zeit ihrem jungen Brian beibringen, dass Gewalt keine Lösung ist. Und dann heißen sie Kate und Willi Bum Bum Tenner, ne?
Genau.
Aber der Aufhänger ist ja, als Alf dann halt im Vorfeld so trocken sagt, naja, es gefiel ihm so gar nicht, wie du mit ihm am Telefon gesprochen hast. Ah, da fällt mir ein, der kommt gleich vorbei, um dir die Hucke voll zu hauen. So ganz nebenbei, lalalala. Alf, hör endlich auf, mich am Telefon immer nachzumachen. Also es ist offenbar nicht das erste Mal. Der Willi, der hat es schon nicht einfach.
Er hat im Fernsehen auch die Ratings manipuliert, um Polka Jamboree nach oben zu voten.
Polka Jamboree.
Das war zum Beispiel so ein Fakt, den habe ich natürlich damals überhaupt nicht verstanden, was sie da machen, was es bedeutet. Das habe ich erst wirklich im Nachgang, nachdem ich die Staffeln irgendwie dreimal gesehen hatte, dann, als ich ein bisschen älter war und wusste, wie eigentlich so Zuschauerzahlen ermittelt werden, da habe ich das erst so richtig gerafft, was da eigentlich passiert ist. Das war für mich vorher, war das so einfach, ja, keine Ahnung, lustig, aber ich habe den Hintergrund überhaupt nicht verstanden.
Das gab es halt in der DDR nicht.
Ach, Mensch, ein ganz wichtiger Fakt. Weil ich als Musiker, eins dürfen wir nicht unbetrachtet lassen, diese fantastische Titelmelodie, die ist wirklich, ist euch aufgefallen? Nee, ihr müsst drauf achten, ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Dieses Hauptthema, da 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 da, sind die gleichen Akkorde wie Time of My Life.
Ach so.
Ich weiß nicht, ob das bewusst gemacht wurde, aber dieser sentimentale...
Der gleiche Komponist?
Ich weiß es nicht.
Ich wollte gerade sagen, es ist der gleiche Komponist.
Aber
vielleicht?
Diese Stimmung, dass sie sich dafür entschieden haben von so, das ist so eine Art Prog-Jazz-Pop, also dieser Originaltitel gleich am Anfang, dieses Klavier, da erinnern sich die meisten, aber dann dieses sehr verfrickelte Schlagzeug und dieser total irre Bassist, der da in dieser eine Pause
so genau, dieser
Bass. Aber dass diese ganze Titelmelodie, die klingt so wie ein Rückblick auf eine Familie, die es mal gab. Und das fand ich, dieses Gefühl hatte ich schon immer dabei. Gerade am Anfang, wenn die sich dann in diesem Garten aufstellen, in der Sonne und dann ist der Außerirdische so dabei. Das hat immer so einen Anklang, so was leicht Sentimentales, Trauriges gehabt. Als ob das schwebte für mich über dieser Serie. Es sei ein schönes Lied eigentlich. Und hat dem Ganzen aber so einen ganz komischen Anstrich gegeben. Und das ist für mich auch Alf. Wenn ich an Alf denke, denke ich auch an die Gags und an die Figur. Aber gerade diese Musik löst da ganz viel bei mir aus.
Habt ihr auch irgendwelche Zitate in euren täglichen Sprachgebrauch übernommen? Fragezeichen?
Ja, null Problemo. Haha, ich lach mich tot.
Naja gut, das hat ja in 18 dann irgendwie jeder gesagt. Aber naja, es ist eigentlich nicht so, ja...
Drei hin, vier im Sinn.
das habe ich ständig gemacht. Und das Witzige ist, dass wenn ich mache das ja immer noch. Und immer wenn ich das sage, dann lachen die Leute sogar darüber.
Aber die wissen nicht, dass es aus Alf ist. Die wissen aber nicht, dass es aus Alf ist.
Nee.
Du musst halt die Geste auch dazu machen. Machst du das auch?
Ja. Was mir auch immer in Erinnerung geblieben ist, ist, dass Lynn hatte diesen Job in diesem Fastfood-Restaurant und bringt das mit nach Hause und alle sollen mal probieren.
Genau.
Und sie muss aber alle briefen, dass, was ist das hier? Das ist ganz lecker. Das ist Hühnchen. Aber es schmeckt nach Fisch. Ja, dann, also das ist immer genau das Gegenteil. Das und das habe ich mir gemerkt als Kind und dachte seitdem immer, ja, also Hühnchen schmeckt wie Fisch, aber Fisch schmeckt wie Hühnchen.
Das ist kein Bildungsfernsehen, Stefan.
In manchen Sachen wäre Alf schon ganz gut für die Allgemeinbildung. So 3-4 Pflichtstunden Alf in jeder deutschen Schule.
Das wäre eigentlich gut, ne? Ich bringe immer mal dieses Zitat an, ich weiß gar nicht, aus welcher Folge das ist, aber irgendwann hat er mal gesagt, der Alf, jeden Monat wird ein Trottel geboren, außer im Februar, da sind es 28.
Ja, aber sag mal, dieser Spruch, den gab es doch auch ohne Alf oder kam der nur durch Alf in die Welt? Das kann doch gar nicht sein.
Ich kenne es mal als Alf, aus der Synchro halt.
Ja, ich kenne den, ich habe ihn schon oft gehört, außerhalb von Alf, aber ich kenne ihn eigentlich nur von Alf.
Dann benutzen es andere vielleicht auch als Zitat.
Oder Alf ist mittlerweile Allgemeinwissen geworden.
Vielleicht oder es ist allgemein Wissen geworden. Ich würde noch kurz eure Klausur auflösen.
Bitte.
Oh ja, wären wir versetzt.
Also Stefan hat leider nur 6 Punkte erreicht. Das ist leider nur ein ausreichend.
Von wie viel eigentlich jetzt?
Traurig, ja.
Es wären 12 Punkte gewesen und es sind 6. 6 hat er erreicht. Und der Lars hat 10,5 Punkte erreicht. Und das ist in der Tat ein sehr gut.
Boah, yeah.
Das,
habe ich meinen Erfolg von damals quasi
das macht
sogar noch verbessert.
Die 2 Minus von damals weg, genau. Und heute wieder, gut, vielleicht nicht ganz unvorbereitet, aber... Du hast keine Bücher gelesen.
Aber wisst ihr, wie traurig das für mich ist? Ich habe hier in diesem Raum, in dem ich gerade sitze, ist neben mir diese Kassettenbox mit diesen ganzen Alf-Kassetten.
Vielleicht
ist es jetzt nicht die richtige Zeit, um auf diesem Gebiet den Lars auszustechen, aber Herausforderung angenommen. Ich will Revanche. Ich will diesen verdammten Lars schlagen.
Kein Problem, ich bin bereit.
Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir schließen dieses wundervolle Kapitel von Stümperei hoch 3 und ich sage danke fürs Gespräch und eine geruhsame Nacht.
Bitte, ebenso.
Es war mir eine Ehre.